Guten Morgen, ihr Lieben. Ich würde gerne mit einer Frage starten. Was würdet ihr sagen, was macht jemanden zu einem Helden? Einfach gerne reinrufen. Kraft, gute Taten. Mut, ja. Tapferkeit, Verrücktheit, ein bisschen. Sieg? Siegen, ja, stimmt. Wäre wichtig. Sonst wird man ja nicht zu einem Helden. Also ihr habt richtig tolle Eigenschaften genannt, aber eine Eigenschaft, die ihr noch nicht genannt habt, die ich aber für sehr wichtig für einen Helden halte, ist Geradlinigkeit. Altes deutsches Wort, wird heutzutage nicht mehr so oft gesagt. Was ist das überhaupt? Geradlinigkeit bedeutet, zu seinen Überzeugungen und seinem Wort zu stehen. Und auch dann ehrlich und verlässlich zu sein, wenn es schwierig wird. Es bedeutet, sich nicht verbiegen zu lassen und nicht einfach seine Meinung ständig zu ändern, nur weil man irgendwie unter Druck gerät. Ich glaube, dass ein Held sein Versprechen hält, egal wie groß der Druck wird. Er lässt sich nicht hin und her werfen, wie ein Blatt vom Wind hin und her getrieben wird, sondern er bleibt fest und entschlossen. Ich muss dabei zum Beispiel an einen Feuerwehrmann denken, der trotz der Flammen zu seiner Aufgabe steht und geradlinig in die Flammen reinrennt, um anderen Menschen zu helfen. Oder an jemanden, der sich weigert zu lügen, beispielsweise am Arbeitsplatz, auch wenn er Nachteile dafür in Kauf nehmen muss. Und ich finde solche Menschen bewundernswert, weil sie authentisch sind und Vertrauen schaffen. Und stell dir vor, wie viel besser das gemeinsame Miteinander funktionieren würde, wenn man sich auf jeden Einzelnen wirklich zu 100% verlassen kann, weil du weißt, wenn er A sagt, dann wird auch A passieren. Er wird zu seinem Wort stehen. Die Frage ist, stimmt das immer? Ist es wirklich immer gut, unerschütterlich an seinen Entscheidungen festzuhalten? Gibt es nicht sogar Situationen, in denen es weiser wäre, den eigenen Kurs zu korrigieren, anstatt an einem Prinzip zu zerbrechen, was man sich auferlegt hat, oder schlimmer noch, andere an diesem Prinzip zerbrechen zu lassen? An diesem Punkt oder an dieser Fragestellung setzt die Geschichte von dem Anführer Jephtha aus der Bibel an. Einmal die nächste Folie. Auch er war ein Mann der Prinzipien. Aber seine unbeirrbare Geradlinigkeit, sie führte zu einer Tragödie. Und wir alle kennen eigentlich Situationen, in denen Geradlinigkeit Beziehungen zerstört. Ein Streit zum Beispiel über Erziehungsmethoden, der eskaliert, weil beide Elternteile zu stur sind und auf ihre Meinung beharren und keiner nachgibt, weil jeder sagt, mein Prinzip ist richtig. Und das führt zu einem Streit, was nachher dem Kind schadet, was das Kind vielleicht die ganze Zeit mitverfolgt. Oder eine Freundschaft, die zerbricht, weil beide zu stolz sind, einen Fehler zuzugeben oder einen Schritt auf den anderen zu machen. Oder ein letztes Beispiel, ein Mitarbeiterteam am Arbeitsplatz oder vielleicht auch in der Gemeinde, das sich zerstreitet, weil man stur darauf besteht, das haben wir doch schon immer so gemacht. Das ist unser Prinzip, so handeln wir immer. Aber es ist nicht nur unser Umgang mit Menschen, auch Gott gegenüber können wir stur sein, indem wir meinen, unser Weg sei besser als seiner. Das Buch der Richter aus der Bibel zeigt uns genau solche Geschichten. Menschen, die stur ihren eigenen Weg gehen und Gott dabei immer wieder vergaßen. Die Zeit der Richter, sie war geprägt von Chaos und geistlicher Dunkelheit. Israel hatte keinen König und keinen festen moralischen Kompass. Immer wieder lesen wir im Buch der Richter folgenden Satz: Jeder tat, was in seinen Augen recht war. Jeder tat, was in seinen Augen recht war. Und was Menschen für richtig halten, das ist hier nicht was positiv dargestellt ist, so Menschen sind geradlinig, sie halten fest, sondern im Gegenteil, was Menschen für richtig halten, führt nicht immer zu Frieden, sondern oft ins Chaos. Und in dieser Zeit, ungefähr 1300 vor Christus, in dieser Zeit gebrauchte Gott immer wieder Richter, um sein Volk zu richten und zu retten. Daher kommt auch der Name Richter. Und dabei waren diese Richter nicht, wie wir heute diesen Begriff verwenden, nicht irgendwelche Richter vor Gericht, die dann ein Urteil sprachen und sagten, du liegst richtig, du liegst falsch, sondern dieser Begriff wird ganz anders in dem Buch der Richter verwendet. Das waren vielmehr informelle Anführer über einen kleinen Teil des Landes. Sie haben nie über ganz Israel geherrscht, sondern waren über bestimmte Stämme oder bestimmte Orte einfach dort präsent und haben da das Land geführt. Und deswegen würde ich auch heute fürs bessere Verständnis nicht von Richtern reden, sondern stattdessen den Begriff Anführer benutzen, weil es viel besser in unseren heutigen Sprachgebrauch passt. So. Und diese Anführer, das waren keine makellosen Helden. Gott hat nicht jemanden genommen und gesagt, boah, der ist so toll, den muss ich jetzt zum Anführer machen. Das Problem war, generell diese ganze Richterzeit war geprägt von einem moralischen Verfall. Alles war kaputt und so gab es gar keine Menschen oder fast gar keine Menschen, die man hätte zu guten Anführern benutzen können. Und so sehen wir, dass die Richter eigentlich Menschen voller Schwächen und Fehler sind, wie du und ich. Und tatsächlich sieht man sogar im Verlauf des Buches, dass es fängt erstmal mit guten Anführern an, aber mit jedem Anführer, der danach kommt, wird es immer schlimmer und schlimmer und der eine übertrumpft den anderen mit unmoralischen Taten und Fehlentscheidungen. Und deswegen sind die Geschichten, denen wir im Buch der Richter begegnen, nicht Heldengeschichten von Vorbildern, wo die Bibel sagt, schaut euch die an, das sind so tolle Menschen, lebt wie sie, sowas finden wir auch in der Bibel, sondern genau das Gegenteil. Es sind negative Vorbilder, wo die Bibel sagt, Achtung, so solltet ihr euch nicht verhalten. Auf gar keinen Fall werdet wie dieser Anführer und wie das Volk zu dieser Zeit. Und deswegen ist das Buch der Richter auch oft verwirrend. Als ich das die ersten Male gelesen habe, habe ich vieles nicht verstanden. Ich habe mich immer gefragt, und das ist eine typische Frage, wieso macht Gott das? Weil das Buch der Richter kommentiert diese Taten nicht. Wir haben nicht so einen Kommentar Gottes, der dann schreibt, ich sage aber dazu, das gefällt mir nicht. Sondern es fordert uns selber zum Denken heraus. Ich glaube auch ganz bewusst, dass wir darüber nachdenken, was ist denn Gottes Wille, was ist nicht sein Wille und so weiter. Und Jephtha, er war eben einer dieser Anführer, der schon etwas später kam. Vielleicht habt ihr jetzt schon eine Ahnung, wie seine Geschichte wohl verlaufen wird. Sein Beginn der Geschichte ist schon ziemlich tragisch. Er war der Sohn einer Prostituierten und er wurde von seinen Halbbrüdern verstoßen. Die wollten ihn nicht. Und er hatte keine Familie, kein Zuhause, kein Erbe, keinen Platz in der Gesellschaft. Und was machte Jephtha? Jephtha floh in die Wildnis und irgendwie mit der Zeit sammelten sich zwielichtige Gestalten um ihn. Und Jephtha gründete eine Bande voller Gesetzloser, die sich mit Überfällen und Gewalt durchschlugen, um zu überleben. Doch dann änderte sich sein ganzes Schicksal. Denn es brach ein Krieg aus. Die Ammoniter, die unterdrückten die Israeliten, auch sie waren von Gott geschickt. Das war eine Strafe Gottes, weil Israel wieder ganz unmoralisch lebte und weg von Gott, sich von Gott immer wieder abwandte. Und die Israeliten brauchten Befreiung. Und so brauchten sie einen Anführer, der eben diesen Krieg führt. Und lustigerweise, wen nehmen sie? Sie nehmen den Kriminellen, den sie einst verstoßen haben. Sie kommen zu Jephtha und sagen, Jephtha, wir brauchen unbedingt jemanden, der für uns hier diesen Krieg führt und uns befreit. Und Jephtha, das Erste, was er ihnen sagt, warte, wart ihr nicht diejenigen, die mich einmal verstoßen haben? Und Jephtha nutzt das für sich und dreht das so, dass er sagt, ich mache das, wenn ihr mich zum Anführer macht. Auch danach. Und so ist das dann auch. Die Israeliten denken, Jephtha ist wahrscheinlich das geringere Übel gegenüber den Ammonitern. Also komm, wir nehmen Jephtha, du wirst unser Anführer. Wenn du uns befreist, dann bist du unser Mann. An diesem Punkt könnte man vielleicht sagen, was für eine inspirierende Geschichte. Jephtha war ein Selfmade-Mann. Jemand, der es alleine von ganz unten geschafft hatte. Er hatte gelernt, sich nichts und niemandem zu beugen und sich durchzusetzen mit Härte und Entschlossenheit. Aber die viel wichtigere Frage ist, hatte er auch gelernt, auf Gott zu hören und seinem Weg zu vertrauen? Denn spannenderweise betrachtete sich Jephtha selber als einen gläubigen Mann. Schließlich sprach er immer wieder von Gott. Als die Israeliten ihn zum Anführer machen sollten, sagte er, wir müssen das vor Gott machen. Das heißt, vor Gott werden wir diesen Vertrag schließen. Und auch später, als er mit den Ammonitern verhandelt und versucht, den Krieg zu umgehen, kennt er sich gut in der Geschichte Israels aus und was Gott dort getan hat. Vielleicht erkennst du dich selber ein bisschen in Jephtha wieder. Auch du hast gelernt, durch Gradlinigkeit und Prinzipientreue Erfolg zu haben. Oder vielleicht hast du noch nicht den Erfolg, aber du glaubst zumindest, zu Erfolg zu kommen, wenn du hart deinen Weg weitergehst. Du lässt dich nicht verbiegen, besonders dann nicht, wenn das Leben dich unter Druck setzt. Und vielleicht bist du ja sogar stolz darauf, wie konsequent du deinen Weg gehst, selbst wenn andere dich kritisieren. Im Internet gibt es unzählige Stimmen, die genau diese Haltung propagieren, gerade unter jungen Männern. Ein Beispiel dafür ist Andrew Tate, der mit seinem No-Excuses-Motto dazu aufruft, immer wieder stark zu sein, alles durchzuziehen, koste es dich, was es wolle. Und solche Botschaften, sie klingen erst motivierend. Sei dein eigener Held. Geh deinen Weg, egal was passiert. Doch ich möchte mal hinterfragen, wo kann das hinführen, wenn wir diese Sprüche radikal zu Ende denken? Lass uns mal anschauen, wie es bei Jephtha weiterführte. Jephtha, bei ihm sah erstmal alles nach Erfolg aus. Er versuchte mit den Ammonitern zu verhandeln, um den Krieg zu vermeiden. Doch sie gingen eben nicht auf seinen Vorschlag ein. Sie dachten sich, wer ist das? Was will der von uns? Nee. Wir behalten das. Und das führte im Endeffekt zu einem Krieg. Und an diesem Punkt hätte Jephtha einfach darauf vertrauen müssen, dass Gott ihm zur Seite steht. Weil Gottes Geist kam in dem Moment auf Jephtha und gab ihm die Kraft. Aber Jephtha, er sagte einen verhängnisvollen Schwur. Den lesen wir in Richter 11 in den Versen 30 bis 31. Dort sagt er vor all seinen Leuten, wenn ich die Ammoniter mit deiner Hilfe, also mit Gott, mit deiner Hilfe besiege und heil zurückkehre, dann soll dir gehören, was mir bei meiner Ankunft als erstes von daheim entgegenkommt. Ich will es dir zu Ehren als Opfer verbrennen. Kurz gesagt, Gott, wenn ich siege, dann werde ich das opfern, was mir als erstes aus meiner Tür entgegenkommt, wenn ich nach Hause komme. Und erstmal sieht alles ganz gut aus. Gott gibt Jephtha wirklich den Sieg über seine Feinde. Jephtha triumphiert. Doch als er dann nach Hause kommt, lief ihm nicht ein Tier oder vielleicht eine Dienerin entgegen, sondern seine eigene Tochter, sein einziges Kind, seine Freude, sein ganzer Stolz. Und in dem Moment, Jephtha, er war am Boden zerstört. Er zerriss seine Kleider, er weinte. Der Sieg, den er errungen hatte, wurde im selben Moment zu seiner größten Niederlage. Er stand vor einem schmerzhaften Dilemma, das Leben seiner Tochter aufs Spiel gesetzt zu haben, ausgerechnet durch seinen eigenen Schwur. Ich frage mich, warum hat er überhaupt so einen Schwur ausgesprochen? Ganz ehrlich, was hatte er denn erwartet? Dass ihm ein Rind oder ein Schaf aus dem Haus entgegenläuft? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er sich als neuer Anführer vor den anderen profilieren und sagen, guck mal, ich habe so einen großen Glauben, ich werde jetzt schon vorhinein was schwören und wenn Gott das erfüllt, dann seht ihr, ich ziehe das durch und dann seht ihr, was für ein toller, gläubiger Anführer ich bin. Aber ziemlich sicher können wir uns sein, dass er Gott auf diese Art und Weise auch manipulieren wollte. Irgendwie die Kontrolle behalten darüber, was Gott jetzt tut und sagt, Gott, hier, du gibst das mir und wir machen einen Tauschhandel. Doch das Ganze ging nach hinten los. Doch ganz ehrlich, das ist nicht mal das Dümmste, was Jephtha tat. Denn wisst ihr was? Jephtha blieb seinem Wort treu und opferte wirklich seine Tochter. Die Frage ist, ist das stark oder stur? Ich kann verstehen, dass beim Lesen so einer Geschichte, dass man dann verwirrt ist. Die erste Frage, die aufploppt, ist doch, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott zu, dass Jephthas Tochter aus dem Haus läuft? Wollte Gott wirklich dieses Opfer? Dann wäre das ein sehr, sehr grausamer Gott. Lass uns das mal betrachten. Punkt 1. Wollte Gott ein Menschenopfer? Im Gesetz Mose steht eindeutig, und das gab es schon zur Richterzeit, da gibt es keine Ausreden, steht ganz klar, dass Menschenopfer verboten sind. Gott sagt da sogar, ich will keine Menschenopfer, wie sie die kananäischen Völker machen. Das ist abscheulich für mich. Quasi, ich könnte kotzen, wenn ich sowas sehe. Da können wir noch nicht glauben, dass Gott jetzt seine Meinung ändert und sagt, ja, okay, nee, ich will doch ein Menschenopfer haben. In Gottes Augen sind Menschenopfer abscheulich. Das hätte Jephtha wissen müssen. Er hätte wissen müssen, Gott kann sowas nicht wollen. Punkt 2 ist, und das ist auch wichtig, unüberlegte Schwüre durften widerrufen werden, beziehungsweise sollten es auch. Das finden wir in 3. Mose 5, ist so ein Abschnitt, den könnt ihr nachlesen. Da geht es eben genau darum, dass wenn jemand unüberlegt etwas ausspricht, einen Schwur leistet, dann eigentlich sollten die gehalten werden. Aber wenn dadurch Menschen zu Schaden kommen und so weiter, dann sollte das alles widerrufen werden. Natürlich würde das auch bedeuten, du musst einen Fehler zugeben, du musst dich demütigen und musst zeigen, ich bin doch nicht so der Herr und habe doch nicht so alle Ahnung. Das war ein Fehler von mir. Aber Jephtha hielt daran fest. Er blieb stur. Und ich glaube schon, dass Gott Jephtha hier ganz klar eigentlich zeigen wollte, Jephtha, du musst ganz schön aufpassen, ich bin der Herr, nur weil du etwas sagst, werde ich das nicht machen nach deinem Willen. Ich frage mich, warum hielt er danach noch an dem Schwur fest? Warum hat er das nicht geändert? Ich glaube, es liegt daran, dass Jephtha Angst hatte, Schwäche zu zeigen. In Jephthas Augen wäre der Bruch des Schwurs, hätte ihn als schwach dastehen lassen, als jemand, der sein eigenes Wort bricht. Und er wurde gerade, daran müssen wir ja denken, er wurde gerade als Anführer eingesetzt. Und ich bin sicher, er wollte diesen Posten unbedingt behalten. Und um seine Macht zu behalten, blieb er stur, um zu zeigen, ich bin ein Mann der Prinzipien, mit mir könnt ihr nicht rumspielen. Wenn ich was sage, dann passiert das auch. Und er zeigt sein konsequentes Verhalten. Wahrscheinlich hatte er Angst, dass wenn er das nicht macht, dass das Volk ihn dann doch als Anführer absetzt oder irgendwann eine Rebellion startet oder ähnliches. Was dann auch passierte, also es gab dann nachher, kam ein anderer Teil Israels und es gab einen Streit und es wurde ein Bürgerkrieg losgetreten. Vielleicht denkt ihr jetzt, Fabi, du verschönerst das Ganze. Vielleicht will die Bibel doch zeigen, dass Gott so ein Gott ist und dass er so viel Prinzipientreue will. Woher weißt du, dass das in Gottes Augen wirklich alles falsch war? Zuallererst, und das ist das größte Argument, sehen wir ganz klar, dass in keinem Vers erwähnt wird, dass Jephtha das Volk Israel wieder zu Gott führte. Und das ist eine Kuriosität im Buch der Richter, weil sonst lesen wir immer den Satz am Ende einer Geschichte, der ungefähr so lautet, und das Volk blieb Gott treu, bis der Richter so und so starb. Und als er starb, dann fielen sie wieder von Gott ab. Bei Jephtha lesen wir das nicht. Jephtha hat niemanden zu Gott geführt. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Hinweis darauf, gerade in jüdischer Literatur, die sehr viel Wert auf sowas wie Wiederholungen und Muster setzt, dass das nicht drin zu finden ist. Außerdem bin ich nicht der Erste, der auf diese Gedanken kommt, sondern schon vor Christus haben Rabbiner im Talmud und im Midrasch genau so diese Bibelstelle ausgelegt, dass sie gesagt haben, Jephtha, er war stolz, er war stur und hielt daran fest. Und er kannte vielleicht oder wollte nicht Gottes Willen befolgen oder kannte ihn vielleicht auch nicht gut genug. So, aber diese Ausführungen kennen wir auch schon aus anderen Auslegungen. Gerade die Juden, die ganz nah an dieser Kultur dran waren und viel, viel näher dran lebten. Und genau hier liegt die Mahnung für uns. Wie oft halten wir stur an unseren Entscheidungen fest? Ob in der Familie, in der wir uns in einem Streit weigern, den Schritt auf zur Versöhnung zu gehen, weil wir ja nichts falsch gemacht haben. Oder in der Gemeinde, wenn wir unbedingt an unserer Idee festhalten wollen. Aber das größte Risiko besteht darin, stur gegenüber Gott zu bleiben. Nicht die Herzenstür ihm wieder zu öffnen und ihm die Kontrolle über das Leben zu geben. Gottes Einladung lautet nicht, halte stur durch, sondern gib deinen Stolz auf und komm zu mir. Ganz ehrlich, wenn jemand Recht hätte, stur bei seinen Entscheidungen zu bleiben, dann wäre es Gott selbst. Gott hat wirklich keinen Fehler gegen uns gegenüber gemacht. Gott ist derjenige, der im Recht ist. Aber Gott, er blieb nicht stur. Gott ging den Schritt auf dich zu. In Philipper 2, 4 bis 6 ist es wunderschön beschrieben. Da steht, obwohl er, und damit ist Jesus gemeint, obwohl Jesus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Ja, er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, lebte nicht nach dem Motto, ich muss mein Ansehen bewahren, ich muss durchziehen und das, was ich sage, ist richtig, sondern er erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz für dich und mich, um dir die Hand der Versöhnung zu reichen. Jesu Hand ist ausgestreckt. Ergreife sie. Beginn wieder das Leben mit Gott. Vielleicht noch, was können wir daraus lernen? Was ist die Theologie dahinter? Oder in ganz einfachen Worten, was bedeutet das für uns? Gott hat uns durch Jesus gezeigt, dass echte Stärke nicht immer Gradlinigkeit bedeutet, sondern auch immer wieder loszulassen und sich zu demütigen. Ganz ehrlich, versteht mich nicht falsch. Ja, es ist wichtig, zu seinem Wort zu stehen. Ein Mensch, der ständig Versprechen bricht, verliert Vertrauen. So. Gradlinigkeit ist auch eine wichtige und gute Tugend, aber wir können sie übertreiben. Wir können werden wie Jephtha, nicht gradlinig, sondern stur. Und der Übergang dahin ist fließend, das geht ganz, ganz schnell. Und da müssen wir lernen, Demut ist keine Schwäche. Auch mal nachzugeben und zu sagen, okay, ich bin bereit, ob es jetzt ein Fehler ist oder nicht, ob ich jetzt richtig liege oder nicht, einfach mal einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Und das ist Punkt 1, sei nicht stur. Punkt 2 ist aber auch, kenn die Bibel. Einige jüdische Ausleger glauben auch, dass Jephtha vielleicht gar nicht das Gesetz Gottes gut genug kannte. Dass er vielleicht gar nicht wusste, dass er die Möglichkeit hatte, den Schwur zu widerlegen. Egal wie es ist, können davon ausgehen, wir sollten Gottes Gesetz kennen, seine Gebote, uns mit seinem Willen auseinandersetzen. Weil Gott gibt diese Gebote nicht, um uns irgendwie einzuschränken, weil er lustig ist und Spaß daran hat, sondern er denkt sich was dabei. Er will für uns Leitlinien geben, wie wir ein gutes und weises Leben führen können, in Beziehung zu ihm und zu unseren Mitmenschen. Und wenn wir nicht wissen, was Gott möchte, laufen wir Gefahr, eben in unseren eigenen Vorstellungen und Prinzipien über seinen Willen zu stellen. Und wir tun dann Dinge, die vielleicht vor anderen beeindruckend wirken, aber in Gottes Augen nichts mit Gehorsam oder Liebe zu tun hatten. Ein ähnliches Problem hatten die Theologen zu Jesu Zeit. Sie kannten das Gesetz auswendig und hielten sich akribisch an jeden Buchstaben. Aber sie hatten vergessen, warum Gott das Gebot überhaupt gegeben hatten. Wenn wir Gottes Wort nicht kennen, machen wir ähnliche Fehler. Wir halten uns vielleicht nur stur an irgendwelche Regeln oder eigene Überzeugungen, weil wir denken, wir seien richtig. Aber es schützt uns nicht davor, anderen zu schaden. Jetzt die Frage, wie können wir das umsetzen? Klar, Bibel lesen, müssen Gott verstehen, immer wieder, auch im Gespräch mit anderen, Hauskreise sind deswegen so wertvoll, auch miteinander sich über das Wort Gottes austauschen. Aber wie wir nicht stur sein können. Erstens, wir müssen uns immer wieder selbst reflektieren. Nimm dir abends wirklich 5 Minuten, bevor du schlafen gehst, 5 Minuten der Ruhe, wo du einfach mal über den Tag reflektierst. Wo gab es vielleicht Streitgespräche, Diskussionen? Wo bist du stur geblieben? Und sei bereit, da auch zu lernen, um Vergebung zu bitten, bei deinen Mitmenschen, aber auch bei Gott. Ein Tagebuch kann da auch sehr hilfreich sein. Aber nicht für jeden ist das was, ein Tagebuch zu führen. Trotzdem einfach 5 Minuten sich hinsetzen und den Tag reflektieren, ganz, ganz wichtig. Aber dann müssen wir uns auch von anderen hinterfragen lassen. Zu wissen, ich bin nicht immer richtig und wenn andere eben mich hinterfragen dürfen, was voll in Ordnung ist, denen zuzuhören, ohne direkt etwas entgegenzusagen. Und drittens müssen wir umdenken. Was sind Werte und Ziele für das Leben, die wirklich Gottes Willen entsprechen? Wisst ihr, Gott fordert keine Geradlinigkeit gegenüber unseren eigenen Überzeugungen und Prinzipien. Darum geht es nicht, sondern es geht immer darüber, ihm selbst gegenüber, seinem Wort gegenüber, integer und geradlinig zu leben. Und da priorisiert Jesus Gebote. Welches ist das größte Gebot? Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Menschen. Das steht über dem Halten irgendwelcher Regeln. Und so möchte ich zum Schluss kommen. Jephthas Geschichte ist eine ernste Warnung. Sturheit kann zerstören. Ja, Prinzipientreue ist wichtig, aber nicht wichtiger als Liebe und Demut. Jesus hat uns gezeigt, wie echte Stärke aussieht. Er ließ los und machte sich klein, um uns zu retten. Lasst uns gemeinsam auf Jesus schauen und von ihm lernen. Amen.